Stillstand oder Wachstum. Ein Christ, es ist ein Mitarbeiter, er kommt im Glauben nicht mehr weiter. Er tritt schon lange auf der Stelle und wartet auf die nächste Welle, die ihn im Glauben vorwärts bringt. Denn alle Lieder, die er singt, die kennt er längst, er weiß Bescheid. Nichts Neues gibt's, es ist mir leid, das Alte stets zu wiederholen. Das sagt er frei und unverhohlen. Doch Neues will er auch nicht wagen, so bleibt er stur bei seinem Klagen. Im Gottesdienst, da schläft er ein, das Bibellesen lässt er sein. Wozu auch, tönt er lässig locker, das reißt mich längst nicht mehr vom Hocker. Er meint, er kann's alleine schaffen, drum will er morgens lieber schlafen, anstatt auf seinen Herrn zu hören. Beim Schlafen lässt er sich nicht stören. Und unterwegs lässt sich's auch beten, mit seinem Herrn kann er noch reden, wenn's Not am Mann ist und nichts mehr geht. Da schickt er schnell ein Stoßgebet zum Himmel hoch, wo Gott der Herr wohl wartet wie die Feuerwehr. So lebt der Christ, der Mitarbeiter, und kommt im Glauben nicht mehr weiter. Ja, damals, als er Feuer fing, war keine Mühe zu gering. Um Gottes Wort recht zu verstehen, ließ er sogar den Fernseh stehen. Voll Eifer war er für den Herrn, doch kann er wirklich davon zehren? Reicht's wirklich aus, dass er vor Jahren dem Herrn sich gab mit Haut und Haaren? Das Feuer, das ihn aufgewühlt, das ist schon mächtig abgekühlt. Die Liebe, die ihn damals trieb, wie viel noch davon übrig blieb? Was fehlt ihm wohl, dem Mitarbeiter? Wie kommt er jetzt im Glauben weiter? Ja, Glaube, den lässt man sich schenken, doch bitte ich noch zu bedenken, dass auch der Glaube wachsen muss, sonst geht er ein und wird am Schluss verdorren und zugrunde gehen, und keine Früchte sind zu sehen. Wie Pflanzen ohne Wasser sterben, zerbricht der Glaube schnell zu Scherben, der nicht gepflegt wird und gelebt, der nicht nach seinem Ziele strebt. Drum braucht der Christ wohl die Verbindung, das ist nicht meinige Erfindung, Verbindung mit des Glaubensquelle, sonst tritt er immer auf der Stelle. Nicht tanken, nur und dann verbraten, was man als Vorrat aufgeladen. Der Herr will ständige Verbindung und kostet's manchmal Überwindung, die eigene Faulheit zu besiegen. Wer an ihm bleibt, der kommt auch weiter, der Herr schafft lebendige Mitarbeiter. Er gibt das Leben und viel mehr, die Frucht wird ganz alleine er. Drum lasst uns die Verbindung pflegen, uns ganz in seine Hände legen. In diesem Sinne und so weiter ist jeder Christ ein Mitarbeiter.
Ja, auch vielen Dank für dieses Gedicht. Ich denke, das war schon die Predigt. Ja, vielen Dank auch für das herzliche Willkommen. Es ist schön, bei euch zu sein. Ja, das Thema Gottes Botschaft an Laodicea. Gestern Abend haben wir schon darüber nachgedacht, was der Brief an Laodicea uns zu sagen hat. Was die sieben Sendschreiben an die Offenbarung, an die sieben Gemeinden, wie wichtig sie sind. Und heute ist das Thema der Absender. Meine Predigt wird ungefähr eine Stunde gehen, also bis kurz nach 12. Ich hoffe, wer es im Bus um 11:30 geht, dem verzeihe ich das, wenn er schon früher geht, ja. Ja, Jesus Christus ist derjenige, der die Offenbarung uns gegeben hat, der uns auch die sieben Sendschreiben gegeben hat. In Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, selig ist, der da liest und die, der hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Meine Lieben, je näher Jesu Wiederkunft kommt, desto wichtiger wird es, das zu lesen, das zu behalten, was Gott uns sagt. Und ich glaube, dass Jesu Wiederkunft sehr nahe bevorsteht. Es gab noch keinen Moment der Weltgeschichte, wo die Wiederkunft Jesu näher war als heute Morgen. Ist das richtig? Ja. Und jeder Tag bringt uns der Wiederkunft näher. Die Frage ist, bringt er uns auch Jesus Christus näher? Persönlich näher. Wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, anschauen, was in der Welt passiert, dann sehen wir auch, dass die Dinge, die vorausgesagt sind, sich vor unseren Augen erfüllen. Die Offenbarung ist ein Buch, die uns ganz deutlich sagt, wer der Absender ist und wer das Publikum ist, an wen es gerichtet ist. Offenbarung 1, Vers 1 heißt es, wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Die Offenbarung ist ein Buch von Jesus. Jesus ist der Urheber dieses Buches. Es ist kein Buch von Menschen, von Johannes. Es gibt sogar viele Teile dieses Buches, die wörtlich, Wort für Wort inspiriert sind. Wir glauben ja normalerweise an die Personalinspiration. Das heißt, dass Gott die Schreiber der Bibel inspiriert hat, das zu schreiben, was sie jetzt geschrieben haben. Aber wir haben einige Teile der Bibel, die hat Gott Wort für Wort diktiert. Zum Beispiel die 10 Gebote. Die hat Gott sogar mit eigener Hand geschrieben, Wort für Wort. Und es gibt auch andere Dinge, die Gott Wort für Wort diktiert hat. Zum Beispiel die 7 Sendschreiben. Der sagt, er schreibe und dann diktiert er dem Johannes, was er schreiben soll, Wort für Wort, was dann kommt. So haben wir einige Teile der Bibel, die wirklich wörtlich, verbal inspiriert sind. Ein Buch von Jesus, aber es ist auch ein Buch über Jesus. Denn das Buch, die Offenbarung, offenbart uns eigentlich Jesus Christus. Die anderen Bücher der Bibel zeigen uns, was die Menschen mit Gott erlebt haben. Mose und Josef und Daniel, was sie mit Gott erlebt haben, was sie, die Geschichten von ihnen. Aber die Bücher Daniel und Offenbarung zeigen uns, was hinter den Kulissen stattgefunden hat. Den großen Kampf zwischen Gut und Böse, den Erlösungsplan. Deswegen sind die Bücher Daniel und Offenbarung so wichtig, dass wir hier erkennen, was Gott getan hat, um uns zu erlösen. Sie zeigen uns, was Jesus getan hat. Denn Jesus Christus ist der Mittelpunkt des Erlösungsplanes. Er ist der Ausführende, der den Erlösungsplan in die Tat umgesetzt hat. In der Offenbarung wird Jesus offenbart. Er ist die erste und die letzte Person der Offenbarung. Im ersten Vers stellt er sich vor und im letzten Vers der Offenbarung beendet er den Brief auch wieder mit dem Abschiedsgruß. Er ist die Mitte des Buches. Die ganze Offenbarung dreht sich nur um Jesus Christus. Wer die Offenbarung studiert und nur über Tiere und Hörner und Köpfe nachdenkt, geht am Entscheidenden vorbei. Natürlich, wir müssen auch wissen, was diese Mächte und Tiere bedeuten. Das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist es, dass wir Jesus Christus, den Mittelpunkt der Offenbarung, erkennen. Und wie die ganzen Tiere und die ganzen Mächte eine Beziehung haben zu Jesus Christus, der jetzt für uns im himmlischen Heiligtum den Dienst als Hohenpriester tut. Und der versprochen hat, bald wiederzukommen. Und Jesus Christus ist auch die Mitte der ganzen Heilsgeschichte. Und er ist auch die Mitte des Lebens. Die Frage ist er auch die Mitte deines Lebens? Wir haben gerade eben in dem Lied, im Eingangslied gesungen, Jesus, meine Liebe, du mein einzig Glück, nimmer wend ich wieder von dir weg den Blick. Ich frage mich manchmal, glauben wir das auch, was wir singen? Oder singen wir nur das, was da auf dem Papier steht? Wir haben manche Lieder schon so oft gesungen, ist uns bewusst, was wir eigentlich singen. Manche Lieder sind auch Gebete. Auch dieses Lied hier ist ein Gebet an Jesus. Jesus, meine Sonne. Es wendet sich an Jesus. Es ist an Jesus gerichtet in Du-Form. Ist Jesus mein einziges Glück? Als vorhin das Gedicht vorgelesen wurde, habe ich bei manchen so ein Lächeln im Gesicht gesehen. Vielleicht ein verstehendes Lächeln, dass man ertappt wurde, weil es einem selbst manchmal auch so geht, wie das im Gedicht vorgelesen wurde. Berührt uns noch so etwas? Wie lange berührt uns das? Bis zum Mittagessen? Und dann gehen wir wieder zurück in unseren Alltagstrott? Was muss geschehen, damit wir in unserem Leben aufgeweckt werden, damit wir verändert werden? Damit wir wirklich im Alltag, jeden Moment unseres Lebens, unseren Blick nicht von Jesus abwenden. Die ganze Weltgeschichte ist eingeteilt in vor Christus und nach Christus. Interessant ist, dass selbst die Kommunisten diese Zeiteinteilung gehabt haben. Obwohl sie haben nicht gesagt, wir leben im Jahre 1980 nach Christus, sie haben gesagt, nach unserer Zeitrechnung. Sie haben das schön verklausuliert. Aber trotzdem war natürlich diese Zeitrechnung Jesu Geburt, obwohl Jesus nicht genau null geboren ist. Aber unsere Zeit ist nach Jesus eingeteilt, vor Christus und nach Christus. Die Frage, ist es auch in meinem Leben, gibt es das auch, eine Zeit vor Christus und nach oder mit Christus? Gibt es auch in meinem Leben diesen Punkt, wo Jesus in mein Leben hineingetreten ist, wo ich seitdem mit Jesus lebe? Viele Menschen sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, naja, Jesus war ein guter Mensch, so wie Mahatma Gandhi und Mutter Teresa. Und so war auch Jesus ein guter Mensch. Der hat gelebt und der hat Gutes getan, hat Gutes gelehrt. Naja, sein Tod hat vielleicht ein bisschen als Märtyrer hat er sich da hinreißen lassen. Aber naja, so geht es eben den guten Menschen, dass sie manchmal verkannt werden. Aber mehr war er nicht. Wer ist Jesus Christus für dich? Jesus selbst hat beansprucht, Gottes Sohn zu sein. Er hat sogar beansprucht, Gott selbst zu sein. Meine Lieben, die Alternative, dass er nur ein guter Mensch war, die gibt es gar nicht. Warum nicht? Ich habe hier mal eine Grafik. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen. Wenn er beansprucht hat, Gott zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sein Anspruch ist falsch, er ist nicht Gottes Sohn, oder sein Anspruch trifft zu, er ist Gott. Entweder er stimmt oder er stimmt nicht. Gehen wir mal vom Linken aus, sein Anspruch wäre falsch. Wenn er also nicht Gottes Sohn ist, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder er wusste, dass sein Anspruch falsch war, oder er wusste nicht, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Gehen wir vom Linken aus. Wenn er wusste, dass sein Anspruch falsch war, dann hat er sich bewusst falsch dargestellt. Und wenn er sich bewusst falsch dargestellt hat, dann war er ein Lügner, ein Heuchler, ein Verführer. Dann hat er bewusst die Menschen in die Irre geführt, er hat Dinge beansprucht zu sein, die er gar nicht ist, und hat damit den Menschen getäuscht. Und dann wäre er kein guter Mensch, dann wäre er ein Verführer gewesen. Wenn er nicht wusste, dass sein Anspruch falsch war, dann wäre er selbst ein Verführer gewesen, ein Verführter. Dann wäre er selbst aufrichtig getäuscht gewesen. Und dann wäre er ein Irrer gewesen. Er wäre für eine Sache gestorben, einen Wahn gestorben. Er hätte einen religiösen Wahn gehabt. Denn wenn ein Mensch durch die Gegend läuft und sagt, ich bin Gott, und er ist es gar nicht, dann würden wir heute sagen, der hat einen religiösen Wahn. Der ist krank. Wir tun ihn irgendwo einsperren vielleicht. Ja. Und wenn er noch dafür stirbt, dann wäre er selbst ein Getäuschter gewesen und kein guter Mensch. Aber wenn sein Anspruch zutrifft, wenn er wirklich Gott ist, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Dann ist er der Herr, Gott und Erlöser. Dann ist er wirklich derjenige, der die Welt geschaffen hat, der Herr und Erlöser. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst ihn verwerfen, du kannst sagen, okay, er ist es zwar, aber ohne mich. Ich möchte es nicht. Oder du kannst ihn annehmen. Du kannst dein Leben ihm geben. Du kannst ihn in dein Leben hineinlassen. Und diese beiden Möglichkeiten, ihn anzunehmen und ihn zu verwerfen, hat im Endeffekt ewige Konsequenzen. Das heißt, dann wird sich entscheiden, wo ich in der Ewigkeit bin. Das heißt, die Alternative, dass er ein guter Mensch war, aber nicht Gottes Sohn, die gibt es nicht. Denn wenn er nicht Gottes Sohn war, dann war er kein guter Mensch. Dann war er entweder ein Verführer oder ein Narr. Aber wenn er recht hatte, wenn sein Anspruch zutrifft, dann war er Gottes Sohn. Und dann kommt kein Mensch an Jesus Christus vorbei. Dann gibt es nur durch ihn Erlösung. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt in keiner anderen Religion Erlösung als allein nur durch Jesus Christus. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr populär. Wer sowas heute verkündigt, kann sogar angezeigt werden bald. Warum? Weil man andere Religionen damit abqualifiziert. Jesus hat sich uns dargestellt. In Offenbarung 1, Verse 10 bis 18 haben wir ein großes Bild, wie Jesus dem Johannes in einer Vision gegenübertritt. Wir lesen einmal Offenbarung Kapitel 1, Verse 10 bis 18. Offenbarung 1, Verse 10 bis 18. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, Was siehst du? Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war gleich einem Menschensohn, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber war und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus Christus erscheint hier dem Johannes. Interessant ist, dass er immer noch erscheint in menschlicher Gestalt. Er hat auch viele, viele Jahre nach seiner Himmelfahrt immer noch die menschliche Gestalt. Er ist der Absender, der jetzt diese Briefe an die Gemeinden in Kleinasien diktiert hat. Und er stellt sich den Gemeinden vor. Und jeder Gemeinde stellt er sich anders vor. Er sagt, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Das sagt er nachher zur Gemeinde Laodicea, der siebten Gemeinde. Er ist der Erste und der Letzte, das sagt er der zweiten Gemeinde, der Gemeinde Smyrna. Er ist der Sohn Gottes, der Gemeinde Thyatira stellt er sich so vor, der vierten Gemeinde. Er stellt sich vor als der, der tot war und lebendig geworden ist. Der Gemeinde Smyrna stellt er sich so vor. Er ist der, der den Schlüssel Davids hat, Gemeinde Philadelphia. Der wandelt unter den sieben Leuchtern, der Gemeinde Ephesus stellt er sich so vor. Der die sieben Geister Gottes hat, das ist die Gemeinde Pergamon. Der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, das ist die dritte Gemeinde, die dritte Gemeinde ist Pergamon. Die fünfte, das war Sardes. Pergamon, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und der treue und wahrhaftige Zeuge der Gemeinde Laodicea. Jesus Christus hat sehr viele Titel, sehr viele Aufgaben, sehr viele Bereiche, die hier alle erwähnt werden. Und jeder Gemeinde stellt er sich anders vor, je nachdem, was die Gemeinde braucht, was für die Gemeinde wichtig ist, was er der Gemeinde für einen Rat gibt, wie ihr Zustand ist. Und gerade der Gemeinde Laodicea stellt er sich vor, haben wir gestern Abend gesehen, als der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der Herr ist, der das Universum geschaffen hat, der auch unser Herr ist, als der Ermächtige und als der treue und wahrhaftige Zeuge. Das heißt, was er uns bezeugt, was er uns sagt, was er durch seine Prophetin uns sagt, wie wir sind, unseren Zustand offenbart, ist wahr, ist richtig. Und er möchte uns damit helfen, er ist uns treu, er möchte uns zu sich ziehen durch den Rat, den er uns gibt. Im Leben Jesu finden wir eine interessante Aussage über Jesus. Und ich denke, dass wenn wir das beherzigen, was Ellen White hier sagt, dass das die meisten unserer Probleme in unserem persönlichen Leben und in dem Leben unserer Gemeinde lösen würde. Sie sagt, es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Meine Frage an dich, möchtest du das? Möchtest du im Vertrauen zu Jesus wachsen? Möchtest du in seiner Liebe lebendiger werden? Willst du mehr vom Heiligen Geist erfüllt sein? Wenn wir das wollen, es ist ganz einfach, wie wir das erreichen können. Ganz einfach. Was ist der Rat? Jeden Tag eine Stunde. Ist es zu viel verlangt? Wie viel Zeit hast du übrig? Nehmen wir die Zeit, die wir übrig haben, für Jesus Wie ist es mit dem Zehnten geben? Wenn du dein Gehalt bekommst, deine Rente bekommst, dein Taschengeld bekommst, gibst du den Zehnten von dem Geld, was noch übrig ist? Und manchmal wird in letzter Zeit immer weniger übrig sein, ne? Die Benzinpreise steigen, Lebensmittelpreise steigen. Gott möchte, dass wir zuerst von dem, was wir bekommen, ihm geben. Dass wir den Zehnten als allererstes geben. Und dann segnet er uns. Wir haben gerade vorhin die Erfahrung davon gehört. Das Gleiche ist mit der Zeit. Gott möchte auch, dass wir ihm die Zeit geben. Natürlich, wir dürfen die Zeit für uns verwenden, natürlich auch im Sinne Gottes. Wir müssen auch für unsere Zeit Rechenschaft ablegen. Aber Gott möchte auch besondere Zeit von uns haben. Und nicht Zeit, die wir noch übrig haben, sondern die beste Zeit. Eine Stunde. Eine Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, durch Anschauen werden wir verwandelt. Und je mehr wir Jesus anschauen, je mehr wir in sein Angesicht schauen, je mehr wir ihn vor Augen haben, desto mehr werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Und meine Lieben, diese eine stille Stunde heißt nicht, dass ich nur das lese, was Jesus getan hat und gesagt hat. Wenn ich lese in der Bibel, dass Jesus barmherzig war, gut, dann kann ich das im Kopf zur Kenntnis nehmen. Aber das wird mich wenig verändern. Was sagt Ellen White hier? Wir sollten das Erleben Jesu an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wie macht man das? Das heißt, dass wir unsere Fantasie anstrengen, dass wir darum beten und dass der Heilige Geist uns beeindruckt, dass wir wie Bilder in unserem inneren Auge sehen, wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Dass wir uns vorstellen, wie er die Kinder auf den Schoß genommen hat, wie er sie gesegnet hat, wie er sie angelächelt hat. Und wenn wir uns das vorstellen, dann wird uns das innerlich beeindrucken und verändern. Es ist interessant, ich habe sehr viele Bilder gesammelt, so für meine Präsentationen, und auch sehr viele Bilder über Jesus. Und fast alle Bilder über Jesus, da ist Jesus immer sehr ernst. Hat Jesus auch mal gelächelt? Oder hat er nie gelächelt? Wie oft hat er gelächelt? Einmal in der Woche? Hier habe ich ein Bild gefunden, wo er auch mal lächelt. Ist doch schön. Ja. Meine Lieben, wenn Kinder Erwachsene gerne mögen, welche Art von Erwachsenen sind das, die sie gerne mögen? Von welchen Art von Erwachsenen fühlen sich Kinder angezogen? Von denen, die ein strenges Gesicht haben und immer sagen, pass auf. Kinder fühlen sich angezogen von Menschen, die lächeln. Die von Herzen lächeln. Und Kinder können ganz gut unterscheiden, ob das Lächeln ein aufgesetztes ist oder ob es vom Herzen kommt. Und meine Lieben, ich glaube, dass Jesus ein Mensch war, wo die Menschen sich angezogen fühlten, auch die Kinder sich angezogen fühlten. Jesus war ein fröhlicher Mensch, ein liebevoller Mensch. Am meisten sollten wir, sagt Ellen White, uns über die letzten Tage Gedanken machen, die letzten Tage Jesu. Und wir haben diese Lektion dieser Woche ja auch den Tod Jesu gehabt, vor Augen gehabt, ihn zu studieren, über ihn zur Nacht nachzudenken. Erkenntnis Jesu. Wir lesen einmal 2. Petrus 1, Vers 3. Dieser Gedanke, Gott zu erkennen, Jesus zu erkennen, ist in dem Neuen Testament sehr häufig beschrieben. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt es, 2. Petrus 1, Vers 3, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Was steht hier? Ich gehe nochmal zurück. Alles, was wir zum Leben brauchen und zur Frömmigkeit brauchen, das heißt Frömmigkeit, das heißt zum Leben und zum geistlichen Leben, alles, was wir brauchen, hat Gott uns geschenkt. Wodurch hat er uns das geschenkt? Durch die Erkenntnis Gottes. Und hier steht im Griechischen ein Wort, Epignosis. Und Epignosis heißt Epi, über, und Gnosis heißt Erkennen. Ein Übererkennen, ein besonders tiefes Erkennen. Das heißt, alles, was wir brauchen zum Leben, Was wir brauchen für unser geistiges Leben, bekommen wir durch, dass wir Gott erkennen, dass wir Jesus erkennen. Und Gott erkennen heißt nicht nur intellektuell ihn verstehen, sondern erkennen heißt eine enge Beziehung haben. Im Alten Testament heißt Adam, er kannte seinen Weib Eva und sie gebar einen Sohn und sie nannten ihn Kain oder Abel oder wie auch immer. Das heißt, erkennen ist eine enge Beziehung zwischen Mann und Frau, dass sie seelisch, körperlich, geistlich eins werden. Und so heißt Gott erkennen, dass wir mit Gott eins werden, dass wir mit ihm Beziehung haben, dass wir über ihn nachdenken, dass wir ihn in uns aufnehmen, dass wir mit ihm verschmelzen, eins werden, dass Jesus in uns lebt. Paulus sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Gesehenes oder Vorgestelltes prägt uns bei weitem mehr und stärker, als es nur Worte tun. Wenn wir nur Worte hören, vergessen wir sie schnell wieder. Aber was wir uns vorstellen, das prägt uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch Jesu Leben, Jesu Erleben auf Erden in unserem Herzen, in unseren Gedanken vorstellen. Ja. Das ist dieses Wort Übererkenntnis. Erkenntnis durch und durch, was hier steht im 2. Petrus, dass wir Gott erkennen. Der Heilige Geist formt uns um. Wodurch? Indem wir Jesus besser kennenlernen, durch gründliches Wissen über Jesus. Ein Kennenlernen von Jesus. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du erkannt, gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben ist nicht nur ein Leben ohne Ende, sondern die Qualität ist viel wichtiger. Die Qualität nämlich ein Leben mit Jesus, ein Leben mit Gott. Deswegen, wenn wir auf der neuen Erde leben würden, ohne Gott wäre das kein ewiges Leben. Das Entscheidende ist, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir mit Jesus ihm ins Angesicht schauen, dass wir mit ihm reden, mit ihm Gemeinschaft haben. Gott erkennen, Jesus erkennen, das ist ewiges Leben. Und deswegen beginnt das ewige Leben jetzt hier schon auf der Erde, nicht erst, wenn Jesus kommt. Denn wir können jetzt schon Jesus erkennen, wir können jetzt schon mit Jesus Gemeinschaft haben. Und das ewige Leben beginnt jetzt, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt und wird dann nur, wenn Jesus wiederkommt, vom Glauben ins Schauen, von Angesicht zu Angesicht fortgesetzt werden. Und wer jetzt keinen inneren Drang hat für die Gemeinschaft mit Jesus, wer jetzt das nicht liebt, Jesus mit Jesus eins zu werden, wenn er jetzt nicht mit Jesus enge Gemeinschaft hat, wird es dann auch nicht schätzen. Deswegen ist jetzt die Zeit, unsere Beziehungen zu Jesus aufzubauen und zu vertiefen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, 2. Korinther 3, Vers 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Was sagt Paulus? Wir schauen jetzt wie durch einen Spiegel Gottes Herrlichkeit. Das heißt, wir können es noch nicht genau direkt sehen, aber wir können es wie durch einen Spiegel sehen. Gott offenbart sich uns. Und was geschieht dann in uns? Wir werden verklärt. Was heißt denn das? Wir werden jetzt verklärt, das heißt, wir werden jetzt verändert in sein Bild von einer Herrlichkeit zur nächsten. Das heißt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, Schritt für Schritt. Wie werden wir Jesus immer ähnlicher? Indem wir auf ihn schauen, indem wir ihn vor Augen haben, indem wir Jesus uns vor Augen malen. Und das geht nicht in 5 Minuten an jedem Tag. Meine Lieben, wenn wir nur 5 Minuten am Tag haben für die Andacht, für die persönliche Andacht, dann ist das gefährlich. Der Kalenderzettel am Morgen ist zwar gut, aber für die persönliche Andacht reicht das nicht. Die 5 Minuten Andacht am Morgen ist gefährlicher, als wenn wir gar keine Andacht machen würden. Warum? Das Einzige, was wir durch die 5 Minuten Andacht am Morgen beruhigen, ist unser Gewissen. Unser geistliches Leben kann nicht durch 5 Minuten Andachten am Leben erhalten werden. Das geht nicht. Unmöglich. Deswegen, wenn wir die 5 Minuten Andacht machen, sagt unser Gewissen, du hast ja die Andacht gemacht, ist alles in Ordnung. Aber es ist nichts in Ordnung. Deswegen tun wir nur unser Gewissen beruhigen. Wenn wir keine Andacht machen würden, dann würde unser Gewissen sagen, hör mal zu, du hast was vergessen heute. Wo ist deine Zeit mit Gott? Deswegen, meine Lieben, die Kurzandachten sind der Ruin jedes geistlichen Lebens. Und wenn wir in unserem Leben so wenig Erfahrungen machen, wenn wir so wenig Kraft spüren in unserem Leben, dann liegt es daran, weil wir zu wenig Zeit mit Gott verbringen. Zu wenig Zeit im Gebet. Zu wenig Zeit mit unserem Herrn und Jesus Christus. Was ist mit der Herrlichkeit gemeint, von der Paulus hier spricht? Es ist der Charakter Jesu, dass wir Jesu Charakter immer ähnlicher werden, in sein Ebenbild verwandelt werden. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Das ist das Entscheidende. Jesus möchte uns ihm ähnlicher werden und machen. Und gerade die Botschaft an Laodicea ist etwas, wo Gott uns ja korrigieren möchte. Und der Schlüssel ist, dass Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, lass mich in dein Leben hinein. Und wenn ich in deinem Leben bin, dann werde ich dich von innen heraus verändern. Wir können uns selbst nicht verändern. Wir können nur die Beziehung zu Jesus halten. Und er wird uns die Kraft, den Sieg schenken, zu überwinden, unsere Charakterfehler zu überwinden. Der Heilige Geist lässt die Seele, die auf Jesus schaut, niemals ohne Unterstützung. Er nimmt von den Dingen Christi und zeigt ihn darin. Wenn das Auge fest auf Christus gehalten wird, hört die Arbeit des Geistes nicht auf, bis die Seele seinem Bild entspricht. Das heißt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wie können stolze, selbstsüchtige Menschen demütig werden? Indem wir auf Jesus schauen. Und zwar besonders auf seinen Tod. Weil hier in seinen letzten Tagen die Demut Jesu, sein Dienst für uns, besonders deutlich wird. Ich möchte mit euch heute ein wenig über die Kreuzigung Jesu nachdenken. Wir haben das in der Lektion bereits getan, aber ich möchte es noch verlängern, verstärken, vertiefen. Warum? Weil hier durch den Blick auf Jesus am Kreuz hier eine Jesu Liebe und seine Größe besonders sichtbar wird und wir in sein Bild verwandelt werden. Wie war damals die Kreuzigung? Wie wurde sie praktiziert? Die Kreuzigung war damals die grausamste Todesart. Es war die Geißelung war meistens vor der Kreuzigung, war eine öffentliche Strafe, diente beim Verhör zur Folter. Die Geißelung wurde als Strafe für geringfügige Vergehen eingesetzt, war eine Vorstufe zur Todesstrafe. Das heißt, wenn jemand zum Kreuzestod verurteilt wurde, wurde er vorher gegeißelt, damit er schon mal geschwächt war, körperlich geschwächt war. Es wurde entweder im Gerichtssaal oder öffentlich vollzogen. Und Jesus wurde zweimal gegeißelt. Zweimal. Es wurde mit einer Geißelpeitsche geschlagen, ein Holzgriff mit drei unterschiedlich langen Lederriemen. Es waren kleine, scharfzackige Knochen oder Bleistücke eingewebt, damit, wenn man auf den Rücken damit schlägt, die Haut aufgerissen wird. Und man hat dann 40 Schläge gegeben, eine Geißelung hatte 40 Schläge. Und manchmal sind sogar die Leute schon durch die Geißelung gestorben, weil das so grausam und so furchtbar war. Sie endeten in Knoten in Form von Hanteln, oft aus Blei. Diese kleinen, scharfzackigen Knochen und Bleistücke. Die Kreuzigung war nur bei den Römern praktiziert. Sie war die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe, eine sklavische Todesstrafe. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Warum? Weil das zu grausam, zu schrecklich, zu demütigend war. Sie sollte bewusst einen starken Abschreckungscharakter haben. Cicero sagte, schon das Wort Kreuz soll fernbleiben, nicht nur dem Leibe der römischen Bürger, sondern auch ihren Gedanken, ihrem Auge und ihrem Ohr. Es ist die erbärmlichste aller Todesstrafen. Die Menschen hängen am Kreuz, manchmal Stunden, manchmal Tage lang, unter unsäglichen Schmerzen und Qualen. Glied für Glied geht unter Schmerzen zugrunde. Bei den Römern war es üblich gewesen, dass der Verurteilte den ca. 50 Kilogramm schweren Querbalken bis zur Hinrichtungsstätte auf seinen Schultern tragen musste. In manchen Bildern sehen wir, dass Jesus das ganze Kreuz getragen hat, Querbalken plus den langen Balken, aber das ist gar nicht möglich. Schon der Querbalken wiegt 50 Kilo und der lange Balken ungefähr 100 Kilo. Und 150 Kilo kann ein Gegeißelter nicht mehr tragen, unmöglich. Deswegen, wie in diesem Jesus-Film hier, hat er nur den Querbalken getragen. Und selbst da ist er zusammengebrochen unter der Last dieses Kreuzes. Die Nägel wurden meistens durch die Handwurzel geschlagen, da das Gewicht des Körpers sich durch die Handflächen reißen würde. Das hält nur 40 Kilogramm aus, wenn man das durch die Handflächen nageln würde. Aber manchmal hat man das auch durch die Handflächen genagelt, plus noch mit Seilen angebunden. Und mit Seilen plus Handflächen hat auch mehr Gewicht als 40 Kilogramm aushalten können. Deswegen wurde der Verurteilte aber mit Stricken angebunden und angenagelt. So konnten die Nägel auch durch die Handflächen geschlagen werden. Und deswegen denke ich, dass es schon sein kann, dass bei Jesus die Nägel auch durch die Handflächen geschlagen wurden. Der Todeskampf. Das Schlimmste beim Kreuzestod war der Todeskampf. Warum? Laut ärztlicher Aussagen geschieht Folgendes, wenn ein Mensch am Kreuz hängt. Die Arme ermüden, sie verursachen starke Muskelkrämpfe. Es gibt pochende Schmerzen, viel Blutverlust und die Unfähigkeit, sich aufzurichten, weil die Muskeln in Krämpfen nicht mehr den Körper halten können. Man sackt zusammen, die Arme hängen durch, die Brustmuskeln sind gelähmt und man sinkt immer tiefer. Die Muskeln zwischen den Rippen arbeiten nicht mehr richtig und der Mensch bekommt nicht mehr richtig Luft. Die Luft kann zwar eingeatmet werden, aber nicht mehr ausgeatmet. Das heißt, er ringt nach Luft, er kann nicht mehr richtig ausatmen, der Luftkorb bläht sich immer weiter auf, weil die Luft nicht mehr raus kann. Die Lungen füllen sich mit Kohlendioxid. Dadurch, was passiert dadurch? Das Kohlendioxid geht in den Blutstrom über und wenn mehr Kohlendioxid im Blut ist, dann lassen die Muskelkrämpfe wieder nach. Und wenn die Muskelkrämpfe nachlassen, die Haut wird bleich, dann kann er sich wieder stoßweise aufrichten. Denn wenn die Muskelkrämpfe weniger werden, kann er wieder die Muskeln bewegen, kann sich wieder aufrichten, er kann wieder Sauerstoff einatmen und dadurch kann er wieder Luft holen und wieder am Leben bleiben. Aber wenn er wieder Sauerstoff hat, was passiert dann wieder? Die Krämpfe beginnen wieder. Die Atmung ist schwach, nur noch oberflächlich. Der Sauerstoff bewirkt erneute Muskelkrämpfe. Die Muskelkrämpfe führen wieder dazu, dass er die Muskeln nicht mehr bewegen kann, dass er wieder absackt, wieder nicht mehr ausatmen kann, wieder der Luftkorb sich bläht. Und das geht stundenlang so. Ein Todeskampf, wo er ständig denkt, er stirbt und im letzten Moment auch wieder Luft bekommt. Ein stundenlanger Todeskampf. Die Hängelage führt wieder zur Atemnot und das erzieht sich immer wieder unter unsäglichen Schmerzen hoch, um wieder einatmen zu können. Und das wiederholt sich immer wieder. Er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Die Kreuzigung war grausam, furchtbar. Manchmal sind sogar die Menschen am Kreuz im Endeffekt verdurstet, weil sie nicht genügend Wasser hatten, wenn sie einige Tage dort am Kreuz hingen. Ein Gekreuzigter, hängend an schrecklich gedehnten Armen, das Haupt zwischen den Schultern eingeklemmt, bewusstlos ein entsetzliches Bild, sagt Seneca, römischer Philosoph. Nun, Jesus ist nicht durch die Kreuzigung gestorben. Er ist nicht gestorben, weil er am Kreuz hing, sondern wir sehen, dass bei Jesus, als er tot war, hat ein Soldat in sein Herz hineingestochen mit dem Speer. Und was kam heraus? Blut und Wasser. Und das zeigt, dass Jesus an einem Herzdurchbruch gestorben ist. Warum? Normalerweise sind in der Herzbeutelhöhle 20 bis 30 Kubikzentimeter Wasser. Aber wenn die Herzwand reißt, dann sammeln sich ungefähr 500 Kubikzentimeter wässrige Flüssigkeit und frisch geronnenes Blut in der Herzbeutelhöhle. Und bei Jesus ist dieses Blut und dieses Wasser, was dort jetzt im Herzen drin war, beides herausgeflossen. Und daran können wir sehen, dass Jesus an einem Herzdurchbruch gestorben ist. Und wodurch hatte er den Herzdurchbruch? Wodurch kam das? Nicht durch die Kreuzigung, das kam durch die Sünde. Die Sünde hat ihm das Herz zerrissen. Die Folgen der Kreuzigung hat Jesus fast gar nicht mehr gespürt, schreibt Ellen White, weil die Sünde auf ihm lag und weil die Sünde, die Qual der Sünde ihn zum Tode gebracht hat, ihm sein Herz zerrissen hat. Dadurch tritt denn der sofortige Tod ein, bei diesem Herzdurchbruch. Und kurz vor dem Tod stoßen die Sterbenden oft hohe Schreie aus, beim Herzdurchbruch. Und genau das ist bei Jesus gewesen. Er konnte kurz vor seinem Tod noch reden, wenn er erstickt wäre, wenn er nicht genug Luft bekommen hätte, hätte er nicht mehr reden können. Aber er konnte noch kurz vor seinem Tod noch reden. Er hat direkt vor seinem Tod laut geschrien. Beim Tod neigte er sein Haupt. Wer durch Ersticken stirbt, kann sein Haupt nicht mehr neigen. Warum? Weil sein Haupt eingeklemmt ist zwischen den Schultern und auf dem aufgeblähten Brustkorb. Aber Jesus neigte sein Haupt. Das heißt, er war noch in der Lage zu atmen bis zum Schluss. Blut und Wasser flossen aus seiner Seite. Er starb nicht an den Folgen der Kreuzigung, sondern er starb am gebrochenen Herzen. Durch Herzdurchbruch. Die Sünde hat Jesus umgebracht. Deine und meine Sünde. Unser aller Sünde. Dafür ist er gestorben. Das hat er auf sich genommen. Niemals gab es je größere Leiden als oder größere Schmerzen als die, die durch den sterbenden Erlöser ertragen wurden. Niemals wurde ein Verbrecher so unmenschlich behandelt wie der Sohn Gottes. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wurden mit Füßen getreten. Ich möchte mit euch einmal jetzt von biblischen Aussagen und auch aus dem Buch des Leben Jesu, genau was wir eben bei Ellen White beschrieben haben, euch den Tod Jesu, das Leiden Jesu vor Augen malen. Ich habe ein paar Bilder dazu, die das vielleicht anregen können. Wie war das damals, als Jesus gelitten hat, gestorben ist? In seiner Seelenangst war Jesus auf die Erde niedergesunken und flehte inbrünstig zu seinem Vater. Er fühlte die Sündhaftigkeit menschlicher Übertretung und den Zorn Gottes gegen die Übertreter seines heiligen Gesetzes. Von seinen Lippen kamen die Worte: Mein Vater, ist es möglich, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Die Sünden der Welt lasteten bereits auf ihm. Sie schienen ihm auf die Erde niederzudrücken. Er sehnte sich nach der Teilnahme der Jünger, damit sie ihm zur Seite stehen würden, aber sie schliefen. Der Sohn des allmächtigen Gottes fiel in Ohnmacht und kam dem Tode nahe. Ihn drängte die Angst seiner Seele den Schweiß wie große Blutstropfen aus seinen Poren. Die Schrecken großer Finsternis umgaben ihn. Das Licht von der Gegenwart seines Vaters entzog sich seinen Augen und er wurde der Macht der Finsternis überliefert. In seiner Seelennot lag er ausgestreckt auf der kalten Erde. Der Kummer, die Seelenangst, die Todesblässe und der blutige Schweiß auf seiner Stirn verursachten, dass seine Gestalt hässlicher war als die der Menschenkinder. Die Seelenangst presste den göttlichen Lippen Jesu diese Klageworte aus: Jetzt ist meine Seele betrübt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Unser Heiland trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit ihm. Christus litt jedoch nicht allein. Er hatte doch gesagt, ich und der Vater sind eins. Um Mitternacht kam Judas mit einer Meute von Häschern, um Jesus gefangen zu nehmen. Jesu Stimme zitterte vor Wehmut, als er den verblendeten Judas fragte: Judas, verrätst du des Menschensohn mit einem Kuss? Sie ergriffen Jesus und fesselten seine Hände. Gebunden wurde Jesus abgeführt. Der Erlöser der Welt wurde in die Gerichtshalle eines irdischen Richters geführt, um dort vor sündigen Menschen verhöhnt und zum Tode verurteilt zu werden. Er wurde zum hohen Priester Hannas geführt. Er führte die Voruntersuchung durch. Der Heiland war gefesselt und scharf bewacht. Er konnte sich nur unter Schmerzen fortbewegen. Jesus sagte: Ich habe frei und öffentlich vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Es war sehr früh am Morgen und noch dunkel. Als sie nichts erreichten, sandten sie Jesus gebunden zu Kaiphas, dem zweiten Hohenpriester. Einstimmig verurteilte der Hohe Rat Jesus zur Todesstrafe, obwohl er unschuldig war. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn, fingen an, ihm ins Angesicht zu speien und schlugen ihm mit Fäusten ins Angesicht. Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie Jesus. Er wurde in den Wachraum abgeführt, vorbei am Hof des Palastes, wo sich Soldaten und viele Neugierige eingefunden hatten. Sie trieben ihren Spott mit ihm. Als der Tag anbrach, versammelte sich der Hohe Rat aufs Neue. Und wieder wurde Jesus in den Versammlungsraum gebracht. Am Morgen fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten, aufgrund seiner eigenen Aussage. Jesus wurde dreimal von dem jüdischen obersten Rat zum Tode verurteilt. Dann kam es zum dritten Mal zu Schmähungen und Misshandlungen. Die Menge stürzte sich auf den Heiland und rief: Er ist des Todes schuldig. Wären nicht die römischen Soldaten gewesen, Jesus hätte nicht mehr lebendig ans Kreuz geschlagen werden können. Er wäre vor seinen Richtern zerrissen worden, würden nicht die Römer dazwischen getreten sein und mit Waffengewalt die Ausschreitungen des Pöbels verhindert haben. Priester und Obersten beleidigten den Sohn Gottes durch gemeine Redensarten. Sie verhöhnten ihn wegen seiner Geburt und sie erklärten, dass seine Anmaßung, sich selbst als Messias auszugeben, den Tod verdient hat. Sobald es früh am Morgen war, stand die ganze Versammlung, Hohe Priester, Älteste, der Hohe Rat, auf. Sie banden Jesus und führten ihn von Kaiphas zum Prätorium ab und überantworteten ihm den Pilatus. Die Hohen Priester und Ältesten verklagten Jesus hart vor Pilatus. Lärmende Zurufe der Priester und Schriftgelehrten und Obersten forderten seinen Tod. Das Volk stimmte ein und es entstand ein ohrenbetäubendes Geschrei. Pilatus übergab Jesus den Soldaten und sandte ihn, als er hörte, er sei ein Untertan des Herodes, unter den Spottrufen und Schmähungen des Volkes eilends zum Richthaus des Herodes. Als Jesus Herodes vorgeführt wurde, standen die hohen Priester und Schriftgelehrten dabei und verklagten Jesus hart. Mit lauter Stimme schrien sie, er ist ein Verbrecher, ein Lästerer, er verbringt seine Wunder durch die vom Beelzebub, dem Fürsten des Bösen, verliehene Macht. Die Halle bot ein Bild der Verwirrung. Einer überschrie den anderen. Herodes bedrohte Jesus zweimal ärgerlich und hielt ihm mehrmals vor, dass er die Macht hätte, ihn freizulassen oder zu verdammen. Aber Jesus schwieg. Danach klagte Herodes mit erregter Stimme Jesus als Betrüger an. Gleich wilden Tieren stürzten sich die Menge auf ihre Beute. Jesus wurde hin und her gerissen von dem Mob. Hätten nicht die römischen Soldaten wieder eingegriffen und die wilde Schar zurückgedrängt, der Heiland wäre in Stücke gerissen worden. Herodes verspottete Jesus, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. Die römischen Soldaten beteiligten sich an diesen Übergriffen. Alle Misshandlungen, die diese boshaften, verderbten Krieger von Herodes und den jüdischen Würdenträgern unterstützt ausdenken konnten, häufte man auf Jesus. Während sich die rohe Volksmenge spottend vor ihm verbeugte, wandten sich andere erschrocken und wortlos um, ohne ihr Vorhaben ausgeführt zu haben. Man schickte Jesus wieder zu Pilatus. Pilatus sprach, ich will ihn schlagen lassen und losgeben. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Aber die Menge rechnete jetzt mit seiner Unentschlossenheit und forderte umso dreister das Leben des Gefangenen. Pilatus suchte einen Ausweg. Er hatte eine Idee, um Jesus zu retten. Er stellte das Volk vor eine Wahl. Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas? Oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten. Und so schrie die ganze Menge wie das Brüllen wilder Tiere, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Immer stärker schwoll das Schreien an, Barabbas, Barabbas. Jesus war ermattet, schwach und mit Wunden bedeckt. Pilatus nahm ihn und ließ ihn vor den Augen der Menge geißeln. Dadurch wollte er das Mitleid des Volkes entfachen, aber es war umsonst. Die Soldaten führten ihn heraus und hinein in den Palast, in das Prätorium. Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Sie schlugen ihm ins Gesicht, sie spuckten ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Von Zeit zu Zeit ergriffen sie das Rohr, das man Jesus in die Hand gegeben hatte, und schlugen damit auf die Krone, die auf seinem Haupt lag, und seine Stirn drückte, sodass die Dornen in seine Schläfen hineindrangen und das Blut an seinen Wangen herabtropfte. Eine wutentbrannte Menschenmenge umringte den Heiland der Welt. Spott und Hohn mischten sich mit groben Flüchen und Lästerungen. Sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, wurde ins Lächerliche gezogen und gemeine Scherze und kränkender Hohn machten die Runde. Pilatus ließ jetzt Barabbas holen. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Pilatus stellte die beiden Gefangenen nebeneinander und sagte mit ernster Stimme, indem er auf Jesus deutete, seht, welch ein Mensch. Da stand der Sohn Gottes, angetan mit dem Spottgewand und der Dornenkrone, bis zum Gürtel entblößt, zeigte sein Rücken lange entsetzliche Striemen, von denen das Blut im Bächen herunterrann. Sein Gesicht war blutbefleckt und trug die Zeichen des Leidens und der Erschöpfung. verurteilt und gegeißelt mit Blut in der Stirn und mit zerschundenem Rücken. Pilatus sagte zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus gab nach. Er urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde. Er nahm Wasser und wusch sich seine Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da schrie das ganze Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jesus übergab er ihren Willen. Als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Dann führten sie ihn hinaus, dass er gekreuzigt würde. Christus, der Sohn Gottes, wurde abgeführt. Als er das Tor des Gerichtshauses durchschritten hatte, wurde das für Barabbas vorbereitete Kreuz auf seine wunden und blutenden Schultern gelegt. Bei jedem Schritt verlor er Blut, das aus seinen Wunden tropfte. Bedrängt von der großen Menge von Feinden und gefühllosen Zuschauern wurde er zur Kreuzigungsstätte weggeführt. Doch Jesus war diese Last zu schwer geworden. Er hatte seit dem Passamahl nichts mehr gegessen. Und als ihm jetzt nach der zweiten Geißelung das Kreuz auf seine Schultern gelegt wurde, vermochte die menschliche Natur, diese Last nicht mehr zu tragen. Ohnmächtig brach er zusammen. Die Menge, die dem Heiland folgte, sah seine kraftlosen, taumelnden Schritte. Aber sie half ihm nicht, sondern sie verhöhnte ihn noch, weil er das Kreuz nicht tragen konnte. Aufs Neue legte man die Bürde auf ihn und wieder fiel er entkräftet zu Boden. Da erkannten sie, dass es für ihn unmöglich war, die Last noch weiter zu tragen. Sie fanden Simon aus Kyrene. Er kam gerade vom Feld. Den zwangen sie, Jesu Kreuz zu tragen. Die Menge lästerte und verspottete ihn. Immerzu riefen sie, Platz für den König der Juden. Und als sie an die Stätte kamen, die da heißt Schädelstätte, Golgatha, kreuzigten sie ihn dort und zwei Übeltäter mit ihm, zwei Räuber. Die Gefangenen wurden an das Marterholz gebunden. Maria, seine Mutter, sah die ausgestreckten Hände Jesu am Kreuz. Hammer und Nägel wurden gebracht. Und als die Stifte in den Körper des Heilandes drangen, wurde sie ohnmächtig. Die Jünger mussten sie für eine Weile wegbringen. Große Schweißtropfen standen auf Jesus' Stirn. Sobald man Jesus ans Kreuz genagelt hatte, wurde dieses von kräftigen Männern angehoben und mit aller Gewalt in das dafür vorbereitete Loch gestoßen. Dieses Aufrichten des Kreuzes verursachte Jesus die heftigsten Schmerzen. So hing er zwischen Himmel und Erde. Blut strömte von seinen verwundeten Schläfen herab und blutig gefärbter Schweiß stand auf seiner Stirn. Von seinen Händen und Füßen fiel das Blut tropfenweise auf den Felsen, in den das Kreuz eingelassen war. Die von den Nägeln gerissenen Wunden wurden durch das Gewicht des Körpers immer größer. Auf seinem Kopf lag die Dornenkrone und aus jeder verwundeten Ader floss Blut. Sein Atem ging tief und stoßweise, als seine Seele unter der Sündenlast der ganzen Welt ächzte. Noch am Kreuz ließen die Feinde Jesu ihre Wut an ihm aus. Priester, die Obersten, Schriftgelehrten verhöhnten zusammen mit dem Pöbel ihn, schüttelten ihre Köpfe und riefen, ha, da du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, hilf dir nun selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Sie riefen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er herab vom Kreuz, so wollen wir an ihn glauben. So schmähten ihn auch die beiden Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Der eine sagte, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst in uns. Aber der andere vertraute sich Jesus an. Über allem lag eine bedrückende Düsternis. Doch nicht der Schrecken des Todes war es, der auf Jesus lastete. Es waren nicht die Pein und die Schmach des Kreuzes. Es waren nicht die körperlichen Schmerzen, die dem Leiden Christi am Kreuz von Golgatha ein so schnelles Ende bereiteten. Christus war der Fürst der Leidenden. Sein Schmerz entstand aus dem Wissen, dass durch den Umgang mit dem Bösen die Menschen blind werden gegen dessen Abscheulichkeit, das Bewusstsein des Missfallens des Vaters, das diesen Kelch so bitter werden ließ. Christus sah, wie tief das Böse in den Menschenherzen verwurzelt ist und wie wenige bereit sind, sich von der teuflischen Macht loszureißen. Er wurde den Übeltätern gleichgerechnet. Die Schuld der Menschen lag auf ihm seit Adam. Und der Zorn Gottes über die Sünde, die furchtbare Bekundung Gottes Missfallens an der Gottlosigkeit erfüllte Jesu Seele mit Bestürzung. Doch nun, da er die schreckliche Sündenlast trug, konnte er das versöhnende Angesicht des Vaters nicht mehr sehen. Ein Schmerz, den kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz, da ihm in dieser Stunde der höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war. Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum mehr wahrnahm. Jesus befürchtete, dass das Maß der Sünde in den Augen Gottes so schwer wiegen würde, dass er auf ewig vom Vater getrennt wäre. Schweißtropfen des Todeskampfes perlten aus seiner Haut. Es war das Gefühl der auf ihm lastenden Sündenlast, der Zorn des Vaters über die Sünde, die er Jesus spürte und die den Leidenskelch so bitter machte, dass sein Herz brach. Mittags zur sechsten Stunde, 12 Uhr, kam eine Finsternis über das Land 3 Stunden lang bis 3 Uhr nachmittags. Jesu Seelenqual war in dichte Dunkelheit verhüllt. Nachmittags um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtami. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war das erdrückende Gewicht der Sünden der Welt, die schreckliche Versuchung, dass sein eigener Vater ihn für immer verlassen haben könnte. Das drückte schwer auf sein Gemüt und auf seine Seele. Es führte zu diesem angsterfüllten Ausruf von seinen bleichen und zitternden Lippen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Priester und Pharisäer sagten, er ruft in Elia, lass sehen, ob er komme und ihm helfe. Jesus Christus konnte in diesem Moment nicht durch die Tore des Grabes hindurchschauen. Er hatte keine Hoffnung. Er konnte nur im Vertrauen an die Verheißung Gottes festhalten. Er befürchtete, dass die Sünde so schrecklich sei, dass der Vater und der Sohn auf ewig nicht mehr versöhnt werden könnten. Als Jesus rief, mich dürstet, kam ein römischer Soldat und gab ihm ein wenig Essig auf einem Isoprohr. So hing der Sohn Gottes, fleckenlos und ohne Makel am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerfetzt. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt. Die Füße, die unermüdlich Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet. Die bebenden Lippen waren im Schmerz verzogen. Plötzlich lichtete sich das Dunkel um das Kreuz und mit heller, lauter Stimme, die durch die ganze Schöpfung zu hallen schien, schrie Jesus: Es ist vollbracht. Und er schrie wieder abermals: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, neigte er sein Haupt auf die Brust und verschied. Als der Hauptmann das sah und das Erdbeben, was dabei war, sprach er: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesaja 53 sagt, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Schlamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Vergiss es nicht. Alles, was der Heiland erduldete, die Blutstropfen, die körperlichen Schmerzen, die unglaubliche Seelenqual, die Sünde, als die Sünde auf ihm lag, all das ist deinetwillen geschehen. Auf jedem Einzelnen von uns ruht die Schuld der Kreuzigung des Sohnes Gottes. Für dich hat er sich bereit gefunden, diese Schuldenlast zu tragen. Für dich hat er die Macht des Todes gebrochen und die Pforten des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das stürmische Meer stillte, der auf den schäumenden Wogen wandelte, der die Teufel erzittern machte und Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und die Toten wieder vom Leben erweckte, er brachte sich selbst am Kreuz zum Opfer, weil er dich liebt. Er wurde für dich am Kreuz zur Sünde gemacht. Auf jedem Einzelnen von uns ruht die Schuld der Kreuzigung des Sohnes Gottes. Weil er sich selbst nicht retten wollte, dürfen wir auf Gnade hoffen. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweggenommen hat. Er ist für uns in den Tod gegangen und in das Grab gegangen, aber er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er war ohne Sünde. Und wir dürfen an diesem Sieg teilhaben. Wenn wir Jesus betrachten, seine Schmerzen, sein freiwilliges Opfer, seine Liebe zu uns, die er offenbart, dann wird es in unserem Leben etwas bewirken. Es wird in uns eine Liebe hervorbringen, dass wir auch bereit sind, unser Leben Jesus hinzugeben. Jesus starb für dich, weil er dich liebt. Willst du auf seine Liebe antworten? Er klopft an deine Tür. Er möchte, dass sein Tod für dich nicht umsonst gewesen ist. Es gäbe für Jesus nichts Schlimmeres, als wenn er für Menschen stirbt, dieses Opfer gebracht hätte und die Menschen dieses Opfer zurückweisen. Meine Lieben, lasst uns über Jesu Leben nachdenken, über Jesu Tod nachdenken, was es ihn gekostet hat. Und das hat er getan, damit du und ich bei ihm in der Ewigkeit sein dürfen. Jesus wäre auch gekommen auf die Welt und wäre gestorben, wenn du der einzige Mensch der ganzen 6000 Jahre gewesen wärst, der durch seinen Tod bei ihm wäre. Dann wäre er für dich ganz allein gekommen und hätte das getan, hätte das ausgehalten. Wie groß ist Gottes Liebe zu uns? Wie wollen wir ihm antworten? Ich lade uns ein, dass wir unser Leben Jesus ganz geben, dass wir ihm alles weihen, so wie er uns alles gegeben hat, dass auch wir ihm alles geben. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, dich beten wir an, dich loben und preisen wir, dir danken wir. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses unendlich große Opfer, für diesen Tod, den du für uns erduldet hast, für das Leid, das du auf dich genommen hast. Wir danken dir, dass du dich hast schlagen lassen für uns, dass du unsere Sünde, unsere Schuld am Kreuz getragen hast, dass du diese Schmerzen, diese Not, diesen Tod getragen hast. Jesus, hab Dank für diese unendlich große Liebe. Wir bitten dich, Herr Jesus, hilf, dass wir so auf diese Liebe reagieren können, dass wir auch dich wiederleben, dass wir dieses Opfer für uns persönlich annehmen können. Herr Jesus, wir möchten auch dir unser Leben hingeben. Hilf, dass jeder von uns, der heute Morgen hier ist, von ganzem Herzen dir alles geben kann. Mach dir es uns leicht, uns vorbehaltlos dir zu weihen. Hilf, dass wir jeden Tag auf dich schauen können, dass du in unserem Leben groß wirst, dass wir nachdenken über dich, über dein Leben, über deinen Tod, über dein Leiden und dass wir dadurch in dein Ebenbild verwandelt werden. Herr Jesus, vergib uns, wenn wir manchmal aus eigener Kraft gelebt, gehandelt, gekämpft haben. Lasst uns mehr mit dir verbunden sein. Hilf, dass wir die Zeit finden, an jedem Tag Zeit auf dich zu schauen. Halte du uns fest, segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.